ARD Sounds.
Amerika, wir müssen reden, heißt unser Podcast. Und in diesen Sommerwochen reden wir hier über eher hintergründige Amerika-Themen. Dafür schauen wir in verschiedene Landesteile. Heute mal an die Ostküste, nach New York City. Weil Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon noch bis zum 24. August in der Sommerpause sind, bin ich heute noch mal hier. Ich bin Claudia Sarre. Ich war bis zum vergangenen Jahr US-Korrespondentin in Washington und davor in New York. Und weil mein Herz immer noch für New York schlägt, freue ich mich besonders, dass wir heute über diese Megametropole und ihren neuen Bürgermeister Zohran Mamdani sprechen. Wir wollen uns seine politischen Ziele mal näher ansehen und auch schauen, ob er damit Erfolg hat und vielleicht sogar so etwas ist wie der Hoffnungsträger der Demokraten. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, Korrespondent im ARD-Studio New York. Herzlich willkommen, Martin Ganselmeier.
Hallo Claudia, ich freue mich.
Ja, Martin, lass uns doch gleich mal reinspringen. Anfang November vergangenen Jahres wurde in New York City ein neuer Mayor, ein neuer Bürgermeister gewählt. Damals angetreten als absoluter Außenseiter gegen den früheren Gouverneur Andrew Cuomo und auch gegen den Republikaner Curtis Sliver. Es gab tatsächlich eine Rekordwahlbeteiligung damals. Ich habe das nochmal nachgeguckt und Zohran Mamdani hat die Wahl gewonnen. Es war wirklich eine absolute Sensation, denn er war vorher eigentlich völlig unbekannt. Also ein Jahr vorher kannte ihn eigentlich kaum jemand. Was ihn auszeichnet, ich sage jetzt nur mal drei Sachen und dann überlasse ich dir das Feld. Er ist sehr jung, 34, er ist Muslim und er ist, würde ich sagen, für US-Verhältnisse doch ein radikaler Linker. Martin, jetzt habe ich schon ein paar Sachen gesagt. Stell uns diesen Mamdani doch mal etwas näher vor.
Ja, vielleicht sollte man biografisch noch mal sagen, er ist auch erst als Siebenjähriger nach New York gekommen. Seine Mutter ist eine bekannte indische Filmemacherin. Sein Vater ist Universitätsprofessor, auch aus Indien. Geboren wurde Mamdani in Uganda. Und das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, könnte er mal US-Präsident werden? Nein, kann er nicht. Er ist im Ausland geboren und wird deswegen nicht US-Präsident werden können. Er ist aber nicht, was man ja vielleicht meinen könnte, in einem ärmeren Einwandererviertel aufgewachsen. Nein, in der wohlhabenden Upper West Side. Er hat sehr gute Schulen besucht. Und vor seinem kometenhaften Aufstieg durch diesen Bürgermeisterwahlkampf war er eigentlich ein ziemlich unbekannter Hinterbänkler im Parlament des Bundesstaates New York. Man wusste immer, er ist radikaler Linker, er gehört den Democratic Socialists of America an. Das ist ein sehr, sehr linker Flügel der Demokraten. Aber ansonsten hat er eigentlich nicht für sehr viele Schlagzeilen gesorgt.
Nun, ich habe es schon gesagt, er hat die Wahl eigentlich mit deutlichem Vorsprung gewonnen und das als radikaler Linker. Von politischen Gegnern wird er sogar als Sozialist und von manchen sogar als Kommunist beschimpft. Was war denn da sein Erfolgsgeheimnis bei diesen Wahlen?
Also ich glaube, er hat als erster Demokrat nach Trumps erneutem Wahlsieg etwas ausgestrahlt, was den Demokraten total fehlte, nämlich Optimismus, Angriffslust und Charisma. Mamdani ist einfach ein meisterhafter Kommunikator. Er setzt die sozialen Medien sehr, sehr geschickt ein. Mich hat dieser Wahlkampf fast so ein bisschen an den jungen Obama erinnert. Der ist ja auch 2007 als junger Senator angetreten, als krasser Außenseiter damals ins Präsidentschaftsrennen gestartet. Und Obama hatte einfach diese positive Botschaft, Hoffnung, yes, we can, wir können das schaffen, wir können besser werden. Und auch Mamdani hat in dieser, ja doch, muss man sagen, sehr dunklen Trump-Zeit, Trump benutzt ja immer wieder eine sehr, sehr dunkle Rhetorik, hat Mamdani eine positive Botschaft entgegengesetzt, Liebe, Akzeptanz, Einwanderung positiv zu sehen. Hören wir mal ein Beispiel, was ganz typisch ist.
In this moment of political darkness, New York will be the light. Here we believe in standing up for those we love.
Also in dieser politisch finsteren Zeit wird New York das Licht sein. Hier treten wir aus Überzeugung für die ein, die wir lieben. Das sind Töne, die hat man lange nicht mehr gehört. Das ist Mamdani sozusagen als Anti-Trump. Und das kam sehr, sehr gut an hier in New York. Und vielleicht noch etwas, was ich erwähnen würde. Sein Wahlkampf war eine ideale Mischung aus Graswurzelwahlkampf. Übrigens ähnlich wie Obama damals. Es gab Zehntausende junger freiwilliger Helfer, die sind hier von Tür zu Tür gegangen. Also ganz klassischer Häuserwahlkampf. Und gleichzeitig eben perfekte Nutzung der sozialen Medien. Diese Mischung war, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
Ja, und vor allem ja die jungen und progressiven New Yorker sind Fans von Mamdani. Vielleicht liegt es ja auch noch ein bisschen an seiner sehr jungen Ehefrau Rama Duwaji, eine Künstlerin mit syrischen Wurzeln, die ja auch erst 29 Jahre alt ist. Könnte es denn sein, dass sich da die besonders jungen New Yorker mit ihm besonders gut identifizieren können?
Ja, total. Die beiden sind einfach ein Traumpaar für viele junge New Yorker. Mamdani selbst ist jung, seine Frau noch jünger. Sie haben sich übrigens über die Dating-App Hinge kennengelernt und Mamdani witzelt immer, es gibt noch Hoffnung für Dating-Apps. Wir sind das beste Beispiel. Also auch, dass er so witzig und humorvoll rüberkommt, das kam auch sehr, sehr gut an bei den jungen New Yorkern. Diese Beherrschung der sozialen Medien, das kann man nicht stark genug betonen. Das ist etwas, was ihn deutlich unterscheidet von älteren, etablierten Mainstream-Demokraten. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, als seine Wahlkampfforderung, da kommen wir ja noch später drauf zu sprechen, die Mieten einzufrieren, um das deutlich zu machen, ist er im Winter ins eiskalte Meer gesprungen und hat damit so gewissermaßen diese Doppeldeutigkeit von Freeze genutzt und veranschaulicht. Freeze heißt ja sowohl einfrieren, eben die Mieten einfrieren, als auch frieren. Er hat natürlich gefroren, als er ins eiskalte Meer gesprungen ist. Dieses Video von Mamdani, der mit seinen Klamotten ins eiskalte Meer springt, um zu sagen, wir frieren auch die Mieten ein, das hat sich millionenfach verbreitet.
An dieses Bild kann ich mich sogar selbst noch erinnern. Das bleibt irgendwie im Gedächtnis haften. Da weiß er natürlich genau, wie er die Social Media auch zu spielen hat. Du hast es gesagt, sein Erfolgsgeheimnis. Aber er hat ja auch so eine gewisse Bürgernähe, so eine Volksnähe. Sieht man das auch im Alltag? Zum Beispiel geht er ja, habe ich gelesen, auch zu Fuß zur Arbeit.
Ja, er geht zu Fuß zur Arbeit. Er fährt mit dem Fahrrad. Ganz bewusst auch, um deutlich zu machen, er ist anders als normale Politiker. Er ist sehr, sehr bürgernah. Er sucht das Gespräch mit den New Yorker Bürgerinnen und Bürgern. Und auch die, die ihn kritisieren, auf die geht er zu. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Das war vor allem natürlich, da kommen wir ja auch sicher noch drauf zu sprechen, die jüdischen New Yorker, die ihn doch etwas skeptisch gesehen haben wegen seiner pro-palästinensischen Haltung. Er ist auf sie zugegangen, er hat sich mit ihnen getroffen. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund dafür, warum er erfolgreich ist. Auch nur mal als Kontrast, sein Gegenüber, der eigentliche Favorit in diesen Bürgermeisterrennen, Andrew Cuomo, der war ja lange Gouverneur des Bundesstaates New York, bestens vernetzt mit der Parteispitze der Demokraten, mit den Clintons, hatte viel, viel mehr Geld in seiner Wahlkampfkasse, aber der kam wirklich total abgehoben und arrogant rüber, so als stünde ihm dieses Amt des Bürgermeisters quasi zu.
Lass uns doch mal auf seine politischen Ziele schauen. Er selbst bezeichnet sich ja als demokratischer Sozialist. Ein Motto von ihm ist ja zum Beispiel Tax the Rich, also mehr Steuern für die Reichen. Und das in einer Stadt, die vom Kapitalismus regiert wird. Vielleicht gucken wir erstmal auf New York, auf die Situation in New York. Ich selbst war nach Corona auch wieder einige Male in New York und habe am eigenen Leibe spüren müssen, wie teuer, mega teuer es geworden ist. Und dabei war es davor ja auch schon sehr teuer. Also zum Beispiel, ich habe nochmal nachgeguckt, ein Brot um ungefähr $12. Oder Martin, stimmst du mir zu, wenn es ein gutes Brot ist? Ja, ein total. Croissant, $7. Das kann man gar nicht glauben hier in absolut. Deutschland. Ganz zu schweigen natürlich von Restaurants, Hotelzimmern, Mieten. Also was würdest du sagen, sind die drängendsten Probleme im Moment gerade für die New Yorker?
Ja, das sind absolut die hohen Lebenshaltungskosten. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, warum Mamdanis Wahlkampf so erfolgreich war. Er hatte mit ganz, ganz vielen New Yorkern vorher schon, bevor er antrat, gesprochen, was ihnen denn wirklich sozusagen auf der Seele drückt. Und die Menschen haben gesagt, es ist viel zu teuer hier in dieser Stadt. Du hast ein paar Beispiele genannt. Wenn ich hier in der Mittagspause irgendwie mir was holen würde, einen Salat und einen Kaffee, bin ich $15 los. Das ist Wahnsinn. Die Mieten kann sich kaum mehr jemand leisten. Es ist viel zu teuer. Ganz einfache Dienstleistungen sind sehr, sehr teuer geworden. Und deswegen hat Mamdani seinen Wahlkampf wirklich lasermäßig darauf fokussiert, Affordability. Das ist auf Deutsch übersetzt, klingt das immer so ein bisschen umständlich, die Bezahlbarkeit der Stadt. Kann man sich die Stadt noch leisten? Mamdani hat im Wahlkampf das praktisch immer wieder den Menschen sozusagen vor Augen geführt. In jeder Rede hat er das gesagt. Dafür habe ich auch ein schönes Beispiel. Ich spiele das mal vor. Einfrieren der Mieten. Wir müssen diesen Mietenanstieg endlich stoppen. Kostenlose Busse im öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen und kostenlose Kinderbetreuung.
Together New York, we're going to freeze the... Together New York, we're going to make buses fast and... Together New York, we're going to deliver universal...
Ja, Claudia, man hört, die Leute kennen seinen Slogan, die haben den dann sozusagen aufgegriffen und damit hat er gespielt. Das war wie so ein Leitmotiv in seinem Wahlkampf, Affordability. Diese Stadt ist zu teuer geworden, wir müssen was dagegen tun.
Ja gut, dann schauen wir uns mal die einzelnen Aspekte vielleicht etwas näher an. Du hast schon gesagt, eins der großen Themen, Immobilienpreise, bezahlbarer Wohnraum. Da habe ich auch mal nachgeguckt auf Zillow. Das ist sozusagen das amerikanische eBay Kleinanzeigen oder ImmoScout, vielleicht auch damit vergleichbar. Da kostet eine Einzimmerwohnung in Manhattan im Schnitt, sage ich jetzt mal, im Schnitt $3,700. Wie versucht er, die Immobilienpreise zu senken oder hat er da sogar schon was erreicht?
Ja, da hat er was erreicht. Wir können ja gerne mal seine vier zentralen Wahlkampfversprechen gleich durchgehen. Also das erste, Mietpreisbremse, also den rasanten Anstieg der Mieten zu verhindern, zu blockieren, einzufrieren. Das kann er für etwa 1 Million der New Yorker Wohnungen, die mietpreisgebunden sind, wo also das städtische Gremium, das das entscheidet, auch das entscheiden kann, dass die Vermieter nicht erlaubt sind, jetzt die Mieten jedes Jahr zu erhöhen. Das ist bei 1 Million Wohnungen ungefähr möglich. Er hat dieses Gremium, das darüber entscheidet, so besetzt, dass die Mehrheit tatsächlich für ein Einfrieren gestimmt hat vor einigen Monaten. Also für 1 oder 2 Jahre dürfen jetzt diese Mieten nicht mehr angehoben werden. Also dieses Versprechen hat Mamdani sehr schnell durchgesetzt und das war natürlich sehr populär, dass er da direkt geliefert hat. Also wenn ich ihm bei diesem Wahlziel eine Note geben müsste, dann würde ich sagen, sehr gut, sehr schnell vollzogen, sehr schnell erledigt.
Aber wer profitiert davon? Welche Bevölkerungsgruppen?
Davon profitieren vor allem die, die ganz normale Jobs haben. Natürlich arbeiten in New York auch viele Leute, die sehr, sehr gut verdienen in der ganzen Finanztech-Industrie. Aber wir reden ja auch über die, die beispielsweise hier bei den Häusern als Hausmeister tätig sind, die reinpendeln müssen in die Stadt, die darauf angewiesen sind, dass sie ihre Kinder, 2 oder 3 Kinder in irgendeiner Form in Schulen unterbringen können. Das kostet alles viel Geld. Und für die ist es wahnsinnig wichtig gewesen, dass es bei den Mieten nicht wirklich von Jahr zu Jahr um 5% nach oben geht. Das ist auch in Deutschland kaum vorstellbar, wie schnell hier die Mieten jedes Jahr angehoben werden.
Weitere große Themen, du hast es schon angesprochen, sind zum Beispiel kostenlose Kinderbetreuung und auch gebührenfreier öffentlicher Nahverkehr. Woher soll das Geld dafür eigentlich kommen?
Ja, also wenn wir bei dem Wahlversprechen mal bleiben, kostenlose und schnellere Busse hatte er ja versprochen. Da war eigentlich schnell klar, das kann er gar nicht allein entscheiden. Die Gouverneurin des Bundesstaates, die gibt nämlich das Geld, den Etat dafür. Und auch der Chef der Nahverkehrsbetriebe, der muss ja das Personal stellen. Und beide haben sofort gesagt, völlig unrealistisch, bekommen wir nicht hin. Also kostenlose Busse anzubieten, das hat Mamdani sich direkt abgeschminkt. Stattdessen versucht er jetzt schnellere Busse. Denn man muss auch sagen, es gibt keine Stadt in Amerika, wo die Busse wirklich so langsam sind, weil die Straßen ständig verstopft sind. Es gibt hier zwar Busspuren, aber die Busspuren, da stehen ständig irgendwelche Handwerker mit ihren Wagen. Die ganzen E-Bikes fahren dort. Also man kommt mit dem Bus teilweise wirklich nur im Schrittverkehr voran. Und da hat er sich jetzt zum Ziel gesetzt, wir wollen schnellere Buskorridore einrichten, damit die Leute wenigstens für ihre $3, das kostet nämlich eine Busfahrt, schneller vorankommen von A nach B. Also bei diesem Wahlziel Busverkehr kostenlos, wie gesagt, das hat er aufgegeben. Da hat auch der Chef der Nahverkehrsbetriebe gesagt, wenn wir das kostenlos anbieten, dann sind die total überfüllt, dann müssen wir mehr Busfahrer einstellen, das Geld haben wir gar nicht. Stattdessen jetzt also Busse schneller machen, mehr Buslinien konsequent durchsetzen, dass die fahren können. Da würde ich sagen, Note befriedigend.
Wie sieht's aus mit der Kinderbetreuung?
Ja, das ist eigentlich das umfangreichste und auch teuerste Wahlversprechen gewesen. Er hat gesagt, wir wollen kostenlose Kindertagesstätten. Das ist etwas, was vor allem Familien in New York helfen soll und ist auch dringend nötig. Mamdani hat da Glück gehabt, dass die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, die selber im November wiedergewählt werden will und die natürlich sieht, dass viele New Yorker Mamdani unterstützt haben, da stand die Gouverneurin auf seiner Seite. Also beim Thema Nahverkehr hat sie noch gesagt, das Geld ist nicht da. Hier bei diesem Thema hat sie gesagt, das ist wichtig und sie hat sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit dieses Ziel ermöglicht wird. Es gibt jetzt ausreichend Kita-Plätze für Vierjährige, für Dreijährige auch, teilweise auch schon für Zweijährige, da arbeitet man noch dran. Bisher, was noch nicht geklappt hat, ist auch für unter Zweijährige. Was auch hier ein großes Problem sein wird, ist die dauerhafte Finanzierung. Also kann man in den Folgejahren sich das leisten. Aber man muss sagen, Hut ab, Mamdani hat das sehr aggressiv in Angriff genommen, hat die Unterstützung der Gouverneurin. Also da würde ich sagen, Note 2.
Noch ein drittes wirklich wichtiges Thema, was sich allerdings, muss ich ehrlich sagen, nicht so realistisch anhört. Er möchte Grundnahrungsmittel um 30% billiger machen. Dafür will er billige Supermärkte einrichten. Ja. Erzähl uns mal, was hat er da vor?
Ja, er will städtisch betriebene Supermärkte einführen und zwar insgesamt 5 in jedem Stadtteil New Yorks. Es gibt ja 5 Stadtteile in New York. Will er einen eröffnen, den ersten Ende nächsten Jahres in der Bronx. In den Folgejahren dann soll in jedem der 5 Stadtteile solch ein städtisch betriebener Supermarkt folgen. Das hat er gerade vor 2 Wochen auf einer Pressekonferenz vorgestellt, seinen Fahrplan. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Punkt bin ich am skeptischsten. Also in diesen städtischen Supermärkten soll es Grundnahrungsmittel 30% verbilligt geben, also 30% billiger als in einem Aldi oder in einem Lidl, die es ja hier auch gibt. Und zwar sollen nicht nur bedürftige New Yorker dort kaufen können, sondern alle New Yorker. Und diese Mitarbeiter, die dort arbeiten, die bekommen die besten Sozialleistungen, also die Gewerkschaften unterstützen das natürlich. Und schon jetzt gibt es einen Proteststurm der Bodega-Besitzer, der Besitzer kleiner Supermärkte. Also diese Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, die hört sich für mich wirklich nach sozialistischer Planwirtschaft an. Also wie eine städtische Verwaltung sozusagen der bessere Ladenbetreiber oder Supermarktbetreiber sein soll, das haben wir ja in der DDR ausprobiert. Es gab auch ähnliche Versuche in anderen Städten in Amerika, die sind alle kläglich gescheitert. Also hier ist es zu früh, eine Note zu vergeben, aber ich würde mal sagen, da droht ein Mangelhaft.
Okay, also er ist jetzt gut 7 Monate im Amt. Am 1. Januar ist er angetreten. Was hat er denn schon geschafft? Was würdest du sagen, hat er schon auf der Habenseite? Wie ist denn die Stimmung in der Stadt?
Ja, die Stimmung, man kann das ja am besten messen an Umfragewerte. Und da muss man sagen, knapp 60% Zustimmung, das ist sehr gut. Zum Vergleich, Donald Trump, der liegt im Moment deutlich unter 40%. Also insofern haben die New Yorker gesagt, ja, der macht das eigentlich sehr gut. Ich muss auch sagen, ein Bürgermeister, der wird ja zunächst einmal daran gemessen, ob er in Krisenlagen präsent ist und ob die Stadt liefern kann. Und das war direkt zu Anfang von Mamdanis Amtszeit, da gab es zwei heftige Blizzards hier im Winter. New York ist richtig mit Schnee und Eis zugedeckt worden. Da war Mamdani einfach in Hochform. Er hat die Stadt sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Anschließend waren die Straßen relativ schnell wieder befahrbar und frei. Also da war Mamdani präsent. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und noch ein Punkt, der ihm sicher geholfen hat, die Fußball-WM, da ist er wirklich zur Hochform aufgelaufen. Also es gab ja vorher so viele Negativschlagzeilen, die teuren FIFA-Tickets, die viel zu teuren Zugtickets hin zum Stadion. Da muss man wirklich sagen, auch ich war skeptisch, aber Mamdani hat sich da so voll reingehangen. Dem ist es wirklich zu verdanken, dass auch die ganz normalen New Yorker diese WM erleben konnten.
Every fan should be able to watch the greatest tournament on earth without having to dip into their savings.
Also jeder Fan sollte in der Lage sein, hat Mamdani gesagt, dieses großartige Turnier anzuschauen, ohne dafür irgendwie auf seine Ersparnisse zurückzugreifen. Und da hat er natürlich an die vielen Einwanderer hier in New York gedacht. Und er hat tatsächlich Infantino 1000 Tickets für $50 rausgelockt. Er hat durchgesetzt, dass die Leute mit eigener Wasserflasche ins Stadion gehen dürfen. Er hat durchgesetzt, dass es Shuttlebusse gibt für $20, also deutlich günstiger als die $100 teuren Zugtickets. Und die ganze Stimmung in New York, die war toll während der WM und das hat ihm sicherlich geholfen. Deswegen 60% Zustimmung, das wundert mich nicht.
Ja, und das hat man sogar hier in Deutschland gemerkt, wie gut die Stimmung dort war während der WM.
Da kam sogar noch was dazu, Claudia, wenn ich das ergänzen darf. Schon vor der WM, das hat man in Deutschland vielleicht nicht so wahrgenommen, sind die New York Knickerbockers, die Knicks, zum ersten Mal seit 53 Jahren wieder Meister in der NBA geworden. Also das ist so, als würde plötzlich der 1. FC Köln wieder deutscher Fußballmeister werden oder Hertha BSC Berlin oder der HSV. Also die ganze Stadt war hier in einer tollen Stimmung. Die ganze Stadt glich einem Farbenmeer aus Orange und Blau. Und dann gab es zwischendurch noch die Traumhochzeit des Jahres. Taylor Swift und Travis Kelce, der Footballstar. Also man hatte irgendwie das Gefühl, New York ist der Nabel der Welt und New York ist ein toller Gastgeber. Es hat auch geholfen.
Aber all diese schönen Bilder täuschen natürlich nicht darüber hinweg, dass New York hohe Schulden hat. Also Mamdani hat ja ein riesiges Haushaltsloch geerbt, das ihm seine Vorgänger hinterlassen haben. Und um das zu stopfen, wollte er ja eigentlich ursprünglich eine sogenannte Milliardärssteuer erheben. Eine Idee von ihm, ich habe es vorhin schon angesprochen, tax the rich, also den Haushalt ausgleichen mit einer reichen Steuer. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Superreichen von New York nicht so gut ankommt. Gelingt ihm das?
Ja, da musste er Abstriche machen. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, die für die Steuerpolitik zuständig ist, nicht Mamdani, der Bürgermeister, die hat direkt gesagt, Steuererhöhungen sind mit mir nicht zu haben. Ich will wiedergewählt werden im November. Das schafft man nicht, indem man Steuererhöhungen macht. Aber in einem Punkt hat Mamdani gesagt, okay, dann versuche ich es auf eine kleinere Art. Es gibt hier in New York viele, die als Zweitwohnsitz New York haben. Und da sind auch viele dabei, die wirklich Millionäre oder Milliardäre sogar sind. Und da hat er für diese Zweitwohnungen eine extra hohe Steuer eingeführt. Das will er jetzt durchziehen. Da hat er auch viele Formulare verschickt an sehr viele Haushalte, die angeben müssen, wo ist ihr Erstwohnsitz, wo ist ihr Zweitwohnsitz, was besitzen sie an Immobilien hier. Und da erhofft er sich, dass Geld reinkommt. Da wird nicht sehr viel Geld reinkommen, aber zumindest kann er gegenüber seiner Wählerschaft sagen, ich versuche den Superreichen mehr abzuknöpfen.
Ein anderes sehr kontroverses Thema, seine offene pro-palästinensische Haltung. Er selbst ist ja Muslim, haben wir schon gesagt, und tritt auch auf als eine Art Versöhner zwischen New Yorker unterschiedlicher Religion. Das sieht man in einigen Social-Media-Clips auch. Und er ist auch ein sehr erklärter Kritiker des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Er hat ja sogar einmal schon gedroht, dass er ihn bei der Einreise nach New York festnehmen wolle. Also Kritiker werfen ihm da auch eine Art von Antisemitismus vor. Was sagen denn die New Yorker dazu, die jüdischen Mitbürger New Yorks?
Ja, interessanterweise gab es vor kurzem eine Umfrage unter jüdischen Amerikanern und die hat etwas gezeigt, was auch hier in New York spürbar ist. Die Umfrage lautete nämlich, von den jüdischen US-Bürgern sehen 44% Mamdani positiv, nur 32% sehen Netanyahu positiv. Und das ist in New York fast noch stärker, gerade die jungen New Yorker. Die sehen Netanyahu und die Politik der israelischen Regierung sehr, sehr kritisch. Es gab hier im Wahlkampf auch eine Umfrage. Da war es ungefähr so, dass 2/3 der New Yorker jüdischen Bürger Mamdani positiv gegenüberstehen. 1/3 allerdings, das sind vor allem die konservativeren jüdischen Bürger in New York, sehen ihm sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber das zeigt, da hat sich was verändert, auch in der jüngeren Generation. Die sehen diesen Nahostkonflikt deutlich anders als die ältere Generation. Sie sehen die Palästinenser wirklich als ein Volk, was durch die Kolonialmacht Israel ausgebeutet wird. Das ist fast so ein bisschen wie in den 80er Jahren Südafrika unter der Apartheidspolitik. Und Mamdani, wenn er Israel und vor allem Israels Regierung und Netanyahu sehr heftig kritisiert, kann damit punkten. Also das ist nichts, was ihn belastet, sondern er kann damit punkten. Und diese Stimmung findet auch immer mehr Anhänger in der Demokratischen Partei.
Wir haben es ja gerade gesehen bei den Vorwahlen in Michigan. Auch da ist ein israelkritischer, radikaler Linker gewählt worden, der muslimische Abdul El-Said. Mhm. Er wird ja dann im Herbst bei den Midterms für die Demokraten kandidieren um einen Senatssitz. Also im Prinzip ähnlich wie Mamdani. Auch bei den Vorwahlen in New York haben sich ja 3 progressive Demokraten durchgesetzt. Das war Ende Juni. Also meinst du, da kann man so eine Art Linksruck gerade beobachten bei den Demokraten?
Das ist eine super spannende Frage. Und das wissen wir wirklich erst im November nach den Halbzeitwahlen. Vor einem halben Jahr, als Mamdani gewonnen hat, hätte ich gesagt, das ist eine New Yorker Erscheinung. Das kann man nicht übertragen auf den Rest des Landes. Dann gab es Wahlen für andere New Yorker Ämter. Da haben sich sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten, die Mamdani unterstützt hat, durchgesetzt. Und jetzt Michigan. Michigan ist durchaus ein Purple State. Also der ist mal republikanisch, mal demokratisch. Und da setzt sich bei den Demokraten ein sehr linker Kandidat durch, ähnlich wie Mamdani. Das heißt, ich bin mir nicht mehr ganz so zuversichtlich. Früher hätte ich gesagt, Wahlen gewinnt man in der Mitte. Ob das noch stimmt, muss ich mich selber hinterfragen. Es kann sein, dass die Demokratische Partei etwas erlebt, was die Republikaner vor 15 Jahren erlebt haben. Dass Trump auch völlig aus dem Nichts kommt, die Partei umgekrempelt hat. Also vielleicht erleben wir gerade einen Moment, wo die Demokratische Partei zu einer linkspopulistisch radikaleren Partei wird, weil die Menschen sagen, das ewige Mittelkurs, der ewige Mittelkurs, das ewige Suche nach Kompromissen, das hat uns gar nicht weitergebracht, das hat nur dazu geführt, dass Trump wiedergewählt wurde. Wir müssen kämpferischer, radikaler auftreten.
Was bedeutet das denn wohl für die Zukunft der Partei? Für mich hört sich das doch nach großen Diskussionen und noch mehr Streit an zwischen dem linken Flügel, also um so Personen wie Alexandria Ocasio-Cortez, natürlich auch Bernie Sanders, aber auch dem moderaten Demokraten.
Total. Das ist etwas, was die Demokraten selber, glaube ich, als Gefahr sehen, dass sie sich jetzt parteiintern so bekämpfen und dass diese beiden Flügel, also die Mainstream-Demokraten, die eher in der Mitte stehen und die auch im ländlichen Amerika weiter diejenigen sind, die Wahlen gewinnen. Und auf der anderen Seite dieser eher linke Flügel der Democratic Socialists of America, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Mamdani. Und wenn die Demokratische Partei es schafft, dass diese beiden Flügel unter einem großen Zelt sich vereinigen und zur Überzeugung kommen, unser Ziel ist es, Trump abzuwählen, unser Ziel ist es, dass wir wieder Wahlen gewinnen, dann kann das gut gehen, weil dieser linke Flügel bringt Energie in den Wahlkampf. Wenn es aber dazu führt, dass die sich innerlich so bekämpfen, dass am Ende Trump und die Republikaner sagen können, guckt euch mal das Chaos an, wollt ihr von solchen Leuten regiert werden? Dann wird das sicherlich dazu führen, dass Trump darf ja nicht mehr antreten, aber dass dann Vance oder Rubio gewählt werden. Sehr spannende Frage.
Mamdani ist ja eigentlich ein rotes Tuch für den US-Präsidenten, ähnlich auch wie Bernie Sanders und andere aus dem linken Flügel. Trump bezeichnet die ja alle als Kommunisten und gerade Trump und Mamdani haben ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis, würde ich mal sagen. Ist das eher eine offene Feindschaft zwischen den beiden oder eher auch gegenseitiger Respekt?
Im Moment ist das fast eine Art Bromance, würde ich sogar sagen, Claudia. Und das war total überraschend. Denn am Anfang, du hast völlig recht, haben die sich bekämpft und bekriegt, verbal. Trump hat geschimpft, der verrückte Kommunist. Mamdani hat Trump immer einen Faschisten genannt. Dann haben sie sich zum ersten Mal im Weißen Haus getroffen. Und anschließend waren beide ja fast schon freundschaftlich und respektvoll. Und Trump mag ja Siegertypen. Und ich glaube, dass Trump gemerkt hat, das ist jemand, der kann Politik, der hat diese Wahl gewonnen. Es gibt ein wunderschönes Zitat auch von Trump, wo er gesagt hat, der kam aus dem Nichts, hatte erst 2% Zustimmung, dann 5, dann 10, dann 12 und plötzlich hat er die Wahl gewonnen. Sowas mag Trump. Und Mamdani selber hat, glaube ich, erkannt, wenn er irgendwas hier in New York bewegen will, dann braucht er ein gutes Verhältnis zum Präsidenten. Und er wird immer wieder darauf angesprochen, warum er ihn früher so beschimpft hat und jetzt offensichtlich gut mit ihm auskommt. Und dazu sagt er dann immer sowas.
The president, he is a New Yorker. In that first meeting, as much as we were having a conversation as the mayor and the president, we were also having a conversation as two New Yorkers, even at one point talking about community boards and zoning laws.
Ja, also der Präsident ist eben auch New Yorker. Ich bin New Yorker. Gemeinsam wollen wir das Beste für New York erreichen. Und das macht Mamdani sehr geschickt. Er weiß genau, er braucht die Milliarden von der Bundesregierung. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, dass Mamdani Trump auch damit gelockt hat, dass er gesagt hat, pass mal auf, wir brauchen 50.000 neue, günstigere Wohnungen hier. Vielleicht wird dieser Stadtteil nach Trump benannt. Oder wir müssen unseren Bahnhof, die Penn Station, der zweitwichtigste oder der wichtigste Bahnhof hier in New York, umbauen. Wir brauchen dafür sehr viel Geld von der Bundesregierung. Vielleicht wird die Penn Station mal Trump Station genannt. Also irgendwas dieser Art wird da im Hintergrund besprochen worden sein. Und Mamdani macht das sehr geschickt. Trump hat sich seitdem, seit diesem ersten Treffen, nicht einmal wirklich kritisch über Mamdani geäußert.
Interessant. Also diese Bromance verbunden durch New York, aber der eine steht auf der linken, der andere steht auf der rechten Seite.
Ja, total interessant.
Wirklich unglaublich. Politkarrieren, die in New York beginnen, das gibt es ja wirklich öfters. Bestes Beispiel Donald Trump, aber auch Hillary Clinton kommt ja auch ursprünglich aus New York. Rudy Giuliani ist vielleicht noch ein anderes Beispiel. Der war in den 90ern dort Bürgermeister. Was ist deine Einschätzung jetzt vielleicht zum Abschluss. Wie groß wird der Einfluss sein von Sohan Mamdani in der Demokratischen Partei? Steht ihm eine große politische Zukunft bevor? Was meinst du?
Offene Frage. Das könnte sein, wenn er weiter erfolgreich ist, wenn er weiter die Zustimmung hat. Manchmal ist es ja auch so, nach einem halben Jahr bröckelt dann allmählich die Zustimmung. Es zeigen sich die Probleme. New York hat ein großes Finanzproblem. Wo kommen die Milliarden, die er nötig hat, um seine Wahlkampfversprechen zu erfüllen, dauerhaft her? Also das kann auch schnell vorbei sein. Aber schon jetzt hat er in der Demokratischen Partei für eine Stärkung des linken Flügels gesorgt. Die gewinnen im Moment Wahlen. Er hat gezeigt, wie man wieder Wahlen gewinnen kann gegen Trump und die Republikaner, indem man die Menschen mitnimmt, indem man ihnen zuhört. Diese Mischung aus Häuserwahlkampf, Klinkenputzen und gleichzeitig perfekt die Klaviatur der sozialen Medien bespielen. Davon kann sich jeder Demokrat eine Scheibe abschneiden. Da kann man viel von ihm lernen. Also Präsident kann er ja nicht werden, aber wenn er als Bürgermeister erfolgreich hier ist in New York, könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann auch Senator im US-Senat in der Hauptstadt Washington wird, vielleicht erst Kongressabgeordneter. Ich glaube schon, dass ihm als Politiker eine Zukunft bevorsteht.
Gut, wir werden es sehen und abwarten und mit Spannung verfolgen. Auf jeden Fall freut mich, dass er jetzt schon mal für so eine gute Sommerstimmung in New York City gesorgt hat. Martin, bevor ich dich jetzt gehen lasse und du dich in den Urlaub verabschiedest, ich frage ja jeden meiner Gesprächspartner in diesen Wochen, wo es denn hingeht in den Urlaub, beziehungsweise nach ihren Urlaubstipps. Ich erwarte natürlich jetzt Geheimtipps. Also wo machst du Urlaub oder beziehungsweise was kannst du empfehlen?
Also ich habe einen wirklichen Geheimtipp, weil es abseits der üblichen touristischen Routen ist. Minneapolis in Minnesota, nicht zu verwechseln mit Indianapolis in Indiana. Minneapolis, das sind die Twin Cities, Minneapolis, St. Paul. Minnesota ist der Bundesstaat mit dem höchsten Anteil skandinavischer Einwanderer. Land der 10.000 Seen, wunderschöne Landschaft, ähnlich wie Schweden, Skandinavien, Mecklenburg-Vorpommern. Dort wohnen sehr, sehr nette, freundliche Amerikaner in der Mitte des Landes. Minnesota ist der einzige Bundesstaat, der nur ein einziges Mal für einen Republikaner gestimmt hat bei einer Präsidentschaftswahl. Das war 1969 für Nixon. Ansonsten immer demokratisch. Also die sind eher progressiv. Und wir wissen, Minneapolis war die Stadt, die Trumps Politik, Anti-Einwandererpolitik Widerstand geleistet hat im Winter. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Bei minus 25 Grad Celsius waren Zehntausende stundenlang auf der Straße, um gegen ICE, diese Behörde, die ja für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich war, um dagegen zu demonstrieren. Das fand ich beeindruckend und ich bin schon ein paar Mal in Minneapolis gewesen, immer wieder sehr, sehr gerne.
Also auf nach Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Das klingt sehr gut, Matti. Ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, Claudia. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und das war's auch für heute hier im Podcast Amerika. Wir müssen reden. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Und wie immer ganz zum Schluss noch unseren Podcast-Tipp bei ARD Sounds.
Make America great again.
Olaf Scholz gemeinsam. Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.